Wir haben gesagt, wir müssen noch mal über Ethik reden, über das richtige Handeln im Zusammenhang mit Tierversuchen. Der Professor Herwig Grimm ist Philosoph an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien.
Was man sich nicht erwarten kann von einem Ethiker ist, dass er uns sagt, wo es lang geht.
Lass uns doch mal direkt da reinsteigen. Du hast gerade gesagt, wir können uns die Kontroverse angucken. Wie sieht denn diese Kontroverse aus?
Nur weil es in einem Bereich schief läuft, heißt es ja nicht, dass es im anderen Bereich auch schief laufen können soll und darf. Ja?
Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem kleinen, gemütlichen Podcast Fabeln, Fell und Fakten. Fabeln, Fell und Fakten, da geht es um interessante Biologie und dass man dafür gegebenenfalls auch nochmal Tierversuche braucht. Das ist so der Bogen, den wir hier in etwas spannen. Ja, und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling von Tierversuche verstehen. Hallo Roman.
Hallo Johannes.
Und ich bin Johannes Beckers, ich bin Professor an der TU München und Wissenschaftler am Helmholtz Munich. Ja, Roman, wir haben gesagt, wir müssen noch mal über Ethik reden, über das richtige Handeln im Zusammenhang mit Tierversuchen. Wir haben ja schon oft gesprochen über den rechtlichen Rahmen, in dem Tierversuche überhaupt möglich sind. Und dann hast du immer gesagt, ja, aber dadurch, dass was legal ist, ist es ja nicht unbedingt auch ethisch. Und wir hatten ja schon mal uns einmal Rat geholt von der katholischen Kirche zum Thema Tierversuchen. Und
Ja.
dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mal noch einen richtigen Philosophen, der uns mal sagen kann, wie das denn aussieht mit Tierversuchen, ob das okay ist, Tierversuche zu machen oder nicht, oder wie die Philosophie überhaupt das sieht. Wie geht die Philosophie an dieses Thema dran? Und da haben wir uns wirklich einen Experten rangeholt. Das ist
Absolut, ja.
der Professor Herwig Grimm. Der Herr Grimm ist Philosoph von seiner Seite an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und er leitet dort die Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Herr Grimm, habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, ganz genau richtig.
Herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, wunderbar.
Genau, herzlich
Ergänzen
willkommen.
wollte ich noch, dass es auch mit der Universität Wien und der Medizinischen Universität eine Kooperation ist, also diese Initiative Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Aber da kommen wir vielleicht eh später noch. Aber auch herzlich willkommen von meiner Seite.
Ja, super. Ja, vielleicht fangen wir mal ganz generell an und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Also Tierethik und Philosophie. Was macht man als Tierethiker? Was sind so Ihre Beschäftigungsfelder?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Tierversuche, ich würde fast sagen, zum fixen Portfolio eines Tierethikers gehören, weil es tatsächlich eine Debatte ist, wenn es um Tierversuche geht, die so schnell nicht aufhört. Und auch spannende Aspekte der angewandten Ethik auf den Plan bringt. Und da werden wir eh noch drauf zu sprechen kommen. Aber kurz gesagt, was tut man als Tierethiker? Man könnte jetzt einfach sagen, nachdenken und schreiben. Aber das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. So stellt man sich das geisteswissenschaftliche Leben gerne vor. Aber mein Feld der angewandten Ethik verschreibt sich auch dahingehend einer Idee, dass man sagt, wir wollen auch raus aus der Akademie hin zu den Leuten, die es angeht. Und das heißt im konkreten Fall bei Tierversuchen, Kommissionsarbeit, auch überlegen, wie kann Recht implementiert werden, wo kann man Hilfestellungen auch geben, wenn es um so komplexe Fragen wie die ja, Schaden-Nutzen-Analyse geht, wo man Äpfel und Birnen vergleichen muss und das an, ja, an eine Zauberei grenzt für manche und man vielleicht doch aus der Geisteswissenschaft ein paar Hilfestellungen bieten kann, um da Boden unter die Füße zu kriegen, sozusagen. Ja. Und Sie haben eingangs schon gesagt, dass Sie der Meinung waren, Sie müssen über Ethik reden. Das tut mir immer weh, wenn ich das höre. Wenn man über Ethik reden muss, dann klingt das so als Zwang. Ich glaube, wir tun das eigentlich die ganze Zeit, nachzudenken, wohin die Reise gehen soll, was gutes Handeln, was schlechtes Handeln ist in unseren Alltagswelten. Und im Tierversuch, und das ist ja kein Geheimnis, da haben wir eine Kontroverse, die man einerseits ordnen sollte, auch ordnen muss. Und da kann, glaube ich, die Geisteswissenschaft tatsächlich ein bisschen Unterstützung bieten. Was man sich nicht erwarten kann, das möchte ich auch gleich vorweg
Ja.
sagen, von einem Ethiker ist, dass er uns sagt, wo es lang geht. Also was das
Okay.
Richtige und was das Falsche ist. Das ist nicht mein Geschäft. Ich versuche Leuten dabei zu helfen, strukturiert nachzudenken.
Da haben Sie mir jetzt schon die Butter vom Brot genommen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, wie ist es denn? Was sagt denn die Philosophie? Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Also, wir kriegen höchstens unterschiedliche Sichtweisen von Ihnen. Ist das.
Naja, sie kriegen Gründe und vielleicht bessere und schlechtere.
Okay.
Und da sehen Sie schon, also da muss man auch vorsichtig sein. Sie haben es erwähnt in der Anmoderation, dass Sie schon mit Juristen und Juristinnen gesprochen haben. Und gerade im Tierversuch ist die Schnittmenge von ethischer Reflexion und geltendem Recht natürlich einerseits sehr groß und auch die Reflexion natürlich aus diesen zwei Richtungen. Und da ist halt die Grenze zwischen Geisteswissenschaft und Politik immer eine, die auch verhandelt wird. Und insofern sehe ich es schon als Verantwortung auch der Geisteswissenschaft, hier Modelle bereitzustellen, die man dann auch vielleicht in gesetzesförmige Texte bringen kann, über die dann halt abgestimmt wird. Wie es ja zum Beispiel bei der Richtlinie auch war, bei der EU-Richtlinie meine ich, die 2010/73 EU, wo ja doch auch so Begriffe wie ethische Erwägungen mit drinnen sind oder der intrinsische Wert von Tieren. Das ist Terminologie, die wir eigentlich aus der Geisteswissenschaft und Tierethik kennen.
Ja, klar. Lieber Herwig, ich darf du sagen, weil wir uns schon mal auf einer Konferenz kennengelernt haben, aber dann lass uns doch mal direkt da reinsteigen. Du hast gerade gesagt, wir können uns die Kontroverse angucken. Wie sieht denn diese Kontroverse aus? Kann man das irgendwie kurz zusammenfassen, wie da so die verschiedenen Pole dieser Kontroverse aussehen?
Ja, da spreche ich jetzt als Tierethiker und ursprünglich komme ich ja aus der Landwirtschaftsethik und dort speziell Nutztierethik und habe mich dann in die veterinärmedizinische Ethik hineinbewegt, ganz stark hier an der Vetmed-Uni in Wien, wo wir dann auch viel zu Companion Animals und so machen. Und da sieht man schon, dass die Tierethik-Debatte sich im Bereich der Tierversuche schon abgrenzen und anders strukturieren lässt als andere Felder.
Okay.
Und das zu verdeutlichen, wenn wir zum Beispiel über auch moralische Probleme im Heimtierbereich oder im Nutztierbereich reden, dann ist da schon so immer wieder diese Idee, es könnte eine Praxis geben, in der wir im Nutztierbereich oder auch im Heimtierbereich ohne Belastungen auskommen. Ja, das ist so ein Bild von zum Beispiel einer idyllischen Landwirtschaft, einer idyllischen Mensch-Tier-Beziehung, insbesondere in den Wohnzimmern, die ich sehr gerne in Frage stellen würde, aber das ist heute nicht das Thema.
Ja.
Und da sieht man sozusagen, da poppt ein Bild auf, zu sagen, ja, wir könnten es doch schaffen, dass es den Tieren dort wirklich gut geht. Und da muss man im Tierversuch, auch schon aufgrund der Definition von einer Maßnahme, Procedure in Englisch, in der Richtlinie, da kriegen wir die Belastungen nicht raus. Also egal, wie wir es drehen oder
Ja.
wenden, wenn es um Tierversuche geht, geht es einerseits um Instrumentalisierung von Tieren für wissenschaftliche Zwecke, also wir verwenden Tiere für ja, Menschen, Tiere oder die Umwelt, aber da gibt es ein instrumentelles Verhältnis, also Tiere werden instrumentalisiert, das ist klar, das ist fix. Zudem aber, und das ist jetzt spannend, ist es laut geltendem Recht, zumindest hier in Österreich so, dass auch eine Belastung damit einhergeht. Mit dem Kanüleneinstichkriterium brauche ich, glaube ich, in diesem Podcast nicht erklären, das kennen die Leute zur Genüge. Aber wir haben es eben mit einer Instrumentalisierung plus Belastung zu tun und damit auch ein Rechtfertigungsproblem, weil wir davon ausgehen müssen, dass Tiere solchen Belastungen, die sie erleiden, um für andere Ziele und Zwecke zu erreichen, nicht einfach zustimmen würden. Aber da kommen wir vielleicht dann noch genauer drauf zu reden. Das heißt, ich verstehe die Debatte so, das war die Ausgangsfrage, warum ist die Kontroverse auch so massiv, so intensiv? Ja, weil das Grundproblem eines ist, das nicht zu lösen sein wird, solange Tiere verwendet werden. So meine Einschätzung. Jetzt müsst ihr nachdenken
Ja,
anscheinend.
klar. Also du würdest im Prinzip sagen, das Thema Tierversuche ist innerhalb der Tierethik auch deswegen nochmal besonders, weil sozusagen das Leid zufügen, das Belasten schon inhärenter Teil ist und das ist eigentlich bei den anderen Mensch-Tier-Verhältnissen nicht so explizit da.
Nicht so explizit. Also man kann das ja, braucht man nur in die Richtlinie reinschauen. Ne? Da ist die Belastung Teil der Maßnahme, also jede Procedure muss dieses Belastungskriterium erfüllen, sonst ist es keine. Und dann
Ja,
brauche
klar.
ich auch keinen Tierversuchsantrag schreiben. Das heißt, da hat man das Integral schon drinnen. Und jetzt kommt das Lustige. Das ist ja sozusagen eine definitorische Angelegenheit. Ich würde sagen, gerade in der Landwirtschaft haben wir ja viele legale Praktiken, die viel stärker in das Wohl von Tieren eingreifen als viele, viele Tierversuche. Ja. Trotzdem geht die Debatte um Tierversuche, also wird stärker polarisierend wahrgenommen. Und dann mal aus meiner eigenen Biografie als Landwirt nochmal etwas aufzuwerfen. Also wenn ich als Bauer einen Stall bauen möchte mit 250, ich sage jetzt mal, Hühnern, ja, dann brauche ich eine Baugenehmigung und eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Aber für die einzelnen Tiere, die ich da verwende, also Hühner, also Masthühner nehme ich jetzt mal, brauche ich keine Genehmigung. Ja? Weil das ist zugelassen. Wenn ich mir anschaue, also und 250.000 Hühner auf einem Hof ist nichts Unmögliches. Ja? Und wenn ich schaue, in Österreich haben wir rund 250.000 Tiere in Verwendung pro Jahr insgesamt für Tierversuche. Also das sind die Relationen und ich brauche für jedes Tier eine Einzelfallprüfung. Ja, das im Tierversuch verwendet wird. Das heißt, wir haben hier auch eine ganz spannende Diskrepanz, was rechtliche Anforderungen betrifft.
Darf ich das versuchen, das mal so ein bisschen zu challengen? Also ich habe das jetzt so verstanden, dass die Besonderheit des Tierversuchs in der Belastung des Tieres liegt und daraus einen Nutzen zu ziehen. So habe ich das jetzt verstanden. Jetzt würde ich das mal challengen und sagen, ja, aber so im Haustierbereich gibt es das meiner Ansicht nach auch. Also wir kennen so viele diese sogenannten Qualzuchten von Tieren, die halt nach genetischen Merkmalen selektiert wurden und die ja sehr starke, ich sage jetzt mal, Deformationen tragen oder auch Anfälligkeiten für Krankheiten. Das ist ja im Haustierbereich, ist das akzeptiert und oft auch gewünscht. Also viele Menschen wollen dann solche Tiere genau mit solchen Merkmalen haben. Aber wenn wir das jetzt machen im wissenschaftlichen Kontext, ist es immer ein Tierversuch.
Genau.
Also insofern, weil es jetzt darum ging, also warum diese Sonderstellung des Tierversuchs, das ist jetzt mein Versuch, das so ein bisschen zu challengen. Also wenn ich versuchen würde, diese Eigenschaften auf eine Maus zu übertragen, indem ich da genetische Veränderungen reinbringe und das Tier kriegt Diabetes oder hat eine Gesichtsveränderung oder sowas, dann ist das immer ein Tierversuch.
Genau, und da geht es jetzt schon einen Schritt weiter. Und das ist ja tatsächlich auch ein ganz spannender Punkt, den Sie da jetzt machen. Sie vergleichen jetzt die unterschiedlichen Mensch-Tier-Beziehungen in den unterschiedlichen Kontexten. Und da ist ja immer die Frage, wie kommt es denn um alles in der Welt dazu, wenn wir ein und dasselbe machen in dem einen Kontext, dass das in dem anderen Kontext so anders wahrgenommen wird? Ne? Das ist der Hintergrund Ihrer Frage. Und da würde ich gleich mal zuerst dazu sagen wollen, wenn wir uns die gängigen und die dominanten Theorien der Tierethik und über Tierschutzrecht haben Sie ja schon viel gesprochen und Tierversuchsrecht. Ja, deswegen konzentriere ich mich auf die Tierethik. Die dominanten Theorien gehen davon aus, und das glaube ich auch zu Recht, dass wir es bei vielen Tieren, aber insbesondere den Tieren, die wir auch in erster Linie in der Forschung verwenden, ja, dass diese Tiere irgendeine Form von Perspektive auf die Welt haben. Das heißt, unser Handeln macht in Bezug auf deren Leben einen Unterschied, der irgendwie wahrnehmbar ist für diese Wesen. Sonst würden wir gar nicht reden. Also ein Tier, das wir da jetzt reden, ich sage jetzt eine Maus, die Sie schon angesprochen haben, ist kein Heferl, ja, also keine Tasse. Auf Österreichisch Heferl, auf Deutsch jetzt Tasse. Da ist jemand zu Hause. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ja. Und sobald da jemand zu Hause ist und eine Perspektive auf die Welt hat, macht es einen Unterschied, wie es behandelt wird. Also dann ist mein Handeln, kann einen Unterschied für dieses Wesen machen. Das ist der erste Schritt. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es gute und schlechtere Zustände für dieses Wesen. Logisch. Ne? Und dann sind wir als moralische Akteure zuerst einmal gefordert, möglichst wenig negative Zustände für sein Wesen zu generieren und möglichst viele gute. Das 3R-Prinzip ist ja Zeuge davon zum Beispiel. Ne? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber in der Heimtierhaltung, bei den Companion Animals, wie sie gerne genannt werden, ist das ja noch viel schlimmer teilweise. Ja? Dann würde ich Ihnen da gerne gleich zurückgeben, ja, das macht es aber nicht besser. Ja, nur weil es in einem Bereich schief läuft, heißt es ja nicht, dass es im anderen Bereich auch schief laufen können soll und darf. Ja? Ganz im Gegenteil, wir haben da ein Problem, das sich durchzieht durch die Mensch-Tier-Beziehung. Ich bin einer von denen, die auch den Heimtierbereich, also Companion Animal Relationship, nicht als Garten Eden für Tiere bezeichnen in der Tierethik, sondern durchaus auch als Problemfeld identifizieren. Gerade was die Qualzuchten betrifft, da ist momentan auch viel in der Debatte. Und ja, wie schon gesagt, die Belastungen, wir sollten einfach schauen, wie geht es den Tieren in den unterschiedlichen Kontexten. Und ein bisschen wegzukommen davon, so das Schwarz-Peter-Spiel zu spielen, also wo ist es noch schlimmer, sondern mal stopp, wer trägt denn die Verantwortung für die Belastungen und warum machen wir, was wir da tun?
Ja, genau, ich glaube, das hast du ganz richtig jetzt angesprochen, dass sozusagen dieses aus jedem Kontext der Mensch-Tier-Beziehung immer auf den anderen zu zeigen und sagen, da ist es doch viel schlimmer. Das hat, glaube ich, ein bisschen dazu auch geführt, dass der Tierversuch so diese Sonderrolle hat, weil alle immer sagen, ja, aber wir machen ja immer noch Tierversuche. Also da ist ja das, was wir hier tun in der Landwirtschaft oder im Heimtierbereich oder im Zoo, Zirkus, was auch immer, ist ja dagegen irgendwie ein Witz, ne? Also weil alle ja diese Vorstellung haben, Tierversuche ist schon per Definition was ganz, ganz Schlimmes.
Darf ich da kurz einsteigen, wenn du
Ja,
daran erinnerst?
klar.
Weil das ist, wir waren ja jetzt auf der Belastungsseite, ne?
Ja.
Und da kann man sagen, okay, ist egal welcher Kontext, die Belastungen müssen doch, also eine Maus, die im Wohnzimmer leidet, das ist dasselbe Leid wie das Leid in einem Labor, wie das Leid auf einem Bauernhof, ne? Aber schauen wir mal auf die Nutzenseite. Da wird es viel spannender, finde ich, für den Tierversuch, weil dort, und das darf man jetzt, muss man genau hinschauen jetzt, ja, also die Form der Praxis, also Wissenschaft, nein, die Verwendung von Tieren für wissenschaftliche Zwecke, ist ja nur dann legal und legitim, wenn es keine Alternativen dazu gibt. Das heißt,
Richtig, ja.
wir haben hier eine Nutzendimension, die wir anders nicht erreichen können dürfen. Und da wird es spannend,
Ja.
ja? Weil das große Versprechen oder der Anspruch auch an die Praxis des Tierversuches ist, dass wir Tiere für wissenschaftliche Zwecke nur verwenden, wenn es nicht anders geht. Und das heißt,
Richtig.
dass wir eine Nutzendimension haben, und über die sollten wir reden, die wir nicht erreichen können ohne Tiere. Und da ist natürlich etwas, was in der Debatte teilweise ein bisschen untergeht, wenn man zu sehr auf die Belastungsseite oder nur auf der Belastungsseite bleibt.
Ja, genau, da wollte ich nämlich gerade jetzt auch hin, weil ich sage, also im Prinzip ist ja das immer so eine gewisse Abwägungsfrage, ne? Also so auch im Heimtierbereich, da steht ja sozusagen die Belastung von einem Mops, der nicht frei atmen kann zum Beispiel, steht ja gegen den, ich sage jetzt mal in Anführungsstreichen, Nutzen, dass das ein besonders süßes Tier ist, ja? Also wird als besonders, ja, so wahrgenommen, dass man das irgendwie gerne als Haustier haben möchte. So, bei einer Landwirtschaft ist ja klar, man will von den Produkten irgendwie profitieren. Das heißt ja auch Mensch-Tier-Verhältnis oder Nutzungsverhältnis, weil man ja einen gewissen Nutzen immer davon hat. Im Tierversuchsbereich ist ja der Nutzen eben, ja, ein ganz besonderer, nämlich, dass wir dadurch wissenschaftlichen oder medizinischen Fortschritt für Menschen oder auch für andere Tiere oder für die Umwelt und so weiter haben. Ist das denn dann jetzt sozusagen das Kriterium, dass wir sagen, ja, wir dürfen das. Also in dem Falle Tierversuche ist es irgendwie vielleicht sogar einfacher zu rechtfertigen als in anderen Mensch-Tier-Kontexten.
Dort wollte ich, also in diese Debatte wollte ich gerne eben jetzt auch in Gespräche einsteigen, weil da wird es jetzt meines Erachtens spannend. Ja. Ich möchte aber gleich mal differenzieren zwischen dem Ergebnis eines Experiments und dem Nutzen für Menschen, Tiere und die Umwelt, wie es in der Richtlinie steht. Warum ist mir dieser Unterschied wichtig? Aus einem ganz banalen Grund. Wenn man einen Tierversuch durchführt im Experiment, dann generiert man, das hast du schon gesagt, man produziert Wissen. Ja, ich sage mal Daten und dann schaut man sich das an und hoffentlich ist es dann relevantes Wissen, das hier generiert wird. Genau, aber noch keinen praktischen Nutzen. Der praktische Nutzen ist etwas, was später kommt. Zuerst kommt Wissensproduktion und das ist oft notwendiges Wissen. Ich will das gar nicht ich möchte es nur differenzieren, ich möchte das nicht kleinreden. Oft ist das Wissen, das generiert wird, notwendig, aber es ist niemals hinreichend für einen praktischen Nutzen. Das ist eine wichtige Differenzierung. Also wenn man sagt, wir wollen Patienten heilen, ja, dann ist der Tierversuch ein Element, ob der Wirkstoff, der getestet wurde, dann auch vermarktet wird, gekauft wird, richtig appliziert wird und dann noch die Wirkung entfaltet. Das sind ganz viele Schritte dazwischen, bis dieser praktische Nutzen generiert werden kann. Und deswegen ist es mir wichtig, hier zwischen der Wissensproduktion als Resultat von experimenteller Forschung zum Beispiel und dem praktischen Nutzen, also diese Dimensionen zu differenzieren, weil dann wird auch ein Schuh draus. Momentan geht diese Diskussion ein bisschen drunter und drüber, sodass meines Erachtens, also eine Autorin, Ronström aus Schweden, hat das mal die Promise Dimension genannt, wenn es um den Nutzen geht. Und da trifft sie schon einen spannenden Punkt. Weil ein Wissenschaftler kann oft den Benefit, den praktischen Nutzen eben nur versprechen, ja, ist aber für die Herstellung des praktischen Nutzens oft gar nicht sinnvoll verantwortlich. Was ein Wissenschaftler tun kann und sollte, ist gute, solide Daten produzieren, Wissen produzieren, mit dem man weiterarbeiten kann.
Ja,
Und da
da
geht es ein bisschen schief. Ja.
muss ich dazu sagen, dass wir als Wissenschaftler auch oft von außen gedrängt werden, das irgendwie zu artikulieren, was denn der mögliche Nutzen von irgendeiner Grundlagenforschung oder so irgendwann mal sein könnte. Da kommt der Druck auch sehr von außen, finde ich. Aber um jetzt nochmal dabei zu bleiben bei der Definition von Nutzen, also wir haben diese Abwägung zwischen Leid und Nutzen, ja, würden Sie als oder aus Ihrer Sicht als Ethiker oder Philosoph dann eine Unterscheidung treffen dazwischen, ob ich Grundlagenforschung betreibe oder ob ich angewandte Forschung betreibe, also sagen wir mal präklinische Forschung?
Ja, da sehen Sie schon. Deswegen habe ich ja genau diese Differenzierung gemacht, damit wir jetzt
Ja.
gescheit über diese zwei Bereiche reden können,
Ja,
wo
okay.
man einmal fragen kann, sind das überhaupt zwei Bereiche? In Bezug auf das Resultat, also in Bezug auf Produktion von Wissen, ist anwendungsorientierte Forschung und grundlagenorientierte Forschung gleich. Beide produzieren
Okay.
Wissen. Ja? Logisch, oder? Also werden Sie mir als Forscher recht geben. Ne?
Ja, das ist
Zuerst,
so.
ja, das ist so, das ist ganz einfach. Ja? Und jetzt kommt diese Verwertbarkeits, ich möchte es gerne sagen, Verwertbarkeitsideologie dazu, ja,
Ja.
dass wir heute halt uns angewöhnt haben. Und jetzt wird es ganz interessant für mich als Ethiker natürlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der halt die Verwertbarkeit eine ganz große Rolle spielt. Und die Wissensproduktion ist davon nicht verschont geblieben. Und das merken Sie als Forscher, lieber Herr Beckers, ja, wenn die Leute Ihnen auf einmal von Ihnen verlangen, dass Sie einen Nutzen versprechen, obwohl Sie nur Wissen generieren können. Ja? Und dann sind Sie sozusagen, wie Sie selbst sagen, gedrängt, plötzlich da eine Kaskade zu plausibilisieren,
Genau,
gar nicht in Ihrer Verantwortung liegt. Ja? So,
ja.
und wir haben da, glaube ich, auch in der, ich kurz nochmal aufs Gesetz oder aufs geltende Recht, auch ein paar Fehler gemacht. Ja? Also da vorschnell in diese Nutzengenerierungsidee sind wir da sozusagen reingetappt, die jetzt plötzlich in der Verantwortung von Forschern liegt. Ja? Und da muss Forschung mit einem Wort Schiffbruch erleiden, weil viele dieser Versprechen nicht in der Verantwortung der Forscher, des Wissensproduktionsprozesses liegen. Ja, weil das auch mit Vermarktungsstrategien zu tun hat, Kompetition am Markt von Medikamenten und so weiter. Das ist ganz ein komplexer Bereich, ja, den wir sozusagen durch die Vermischung von praktischem Nutzen und Wissensproduktion dann sozusagen auch jetzt auf dem Tablett haben. Aber auf Ihre Frage zurück, grundlagenorientierte Wissenschaft, anwendungsorientierte Wissenschaft, ist da ein großer Unterschied in Bezug auf die Eigenschaft, Wissen zu produzieren, meines Erachtens nicht. Weil beide Strukturen, beide sozusagen Ideen, da geht es um Produktion von Wissen. Und eigentlich damit ist schon alles gesagt in dieser Hinsicht. Was bei der Anwendungsorientierten dazukommt, ist halt dieses Versprechen, auch diesen Ausgriff Richtung praktischen Nutzen gleich mitzumachen. Aber da wäre ich sehr skeptisch eben, vorschnell in Versprechungen zu gehen. Ein Bereich, wo tatsächlich der Nutzen und die Wissensproduktion zusammenfällt, ist die Toxikologie, würde ich sagen. Ja, weil da ist das Ergebnis des Experimentes Wissen über die Toxizität, wo ich dann auch gleich weiß, was ich, also das Wissen und der Nutzen sozusagen auf einer Ebene. Aber
Da
in einer
meinen Sie jetzt also das Prüfen von Substanzen, ob die
genau.
gesundheitsschädlich sind und ähnliches. Genau.
Genau,
Da gibt es
danke.
ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass da auch die Entwicklung sehr schnell vorangeht und eigentlich auch die häufigsten Alternativmethoden entwickelt werden in den letzten Jahren, weil das sehr genau definierte Tests sind, die man durchaus auch in vitro machen kann, in der Zellkultur oder sogar irgendwie mit chemischen Tests oder ähnlichem. Das ist bei anderen komplexeren wissenschaftlichen Fragestellungen immer schwieriger.
Ich glaube gar nicht, dass es an der Komplexität liegt, aber da können wir vielleicht ins Gespräch kommen. Sie sind als Wissenschaftler natürlich viel besser versiert. Aber ich habe jetzt gerade mit anderen Autoren, relativ vielen, ein Paper gemacht, wo wir auf diesen Punkt eben geschaut haben. Und wir haben dort die Überzeugung vertreten, dass in der Toxikologie, also in der, ja, in der Forschung der, ja, ist ein Produkt giftig oder nicht, dass dort ja klarere Richtlinien dessen, was zu erfüllen ist, damit man sagen kann, das ist sicher, vorherrschend. Und in der Grundlagenforschung, und hier ist schon ein Unterschied zwischen anwendungsorientierter und Grundlagenforschung, in der Grundlagenforschung geht es ja eigentlich vielmehr um die Falsifizierung oder Verifizierung von Hypothesen.
Ja, genau.
Und da habe ich eine ganz andere Forschungsstrategie. Sie haben gesagt, komplexer. Ich würde sagen, vielleicht gar nicht komplexer, aber ich weiß noch nicht, wie ich mein Forschungsziel konkret erreichen kann. Während in der Toxizitätstest weiß ich schon, was ich erreichen will. Ja,
Genau,
und dann so
das
eine
meinte ich mit
Bewertung.
Komplexität eigentlich, ja.
Okay, ja.
Dass diese äußeren Bedingungen, die sind begrenzter. Ich will eigentlich nur wissen, wo ist der Grenzwert oder wo wird es
Genau.
schädlich, ja.
Sie haben das viel gescheiter gesagt als ich. Ja, genau, das meine ich
Genau.
ja. Genau. Und in der
Ja.
Grundlagenforschung ist das eben nicht der Fall. Ne? Und
Ja,
deswegen, glaube ich,
genau.
hat man auch die Erfolge dort, wo Sie gesagt haben. Ja? Also von Replacement jetzt. Ne?
Ja. Aber dann lasst uns doch vielleicht mal zu dem Bereich kommen. Das ist jetzt schon ein paar Mal angerissen worden. Johannes hat es gerade auch noch mal gesagt, Schaden-Nutzen-Analyse. Also da muss ja abgewogen werden. Und das ist ja auch tatsächlich, und da ist es genau so, nämlich dass es im Recht schon drinsteht. Da wird der Begriff ethisch vertretbar benutzt. Und es muss sozusagen eben diese Schaden-Nutzen-Abwägung im Genehmigungsverfahren auch gemacht werden. Das muss der Antragsteller oder die Antragstellerin wissenschaftlich begründet darlegen, warum er oder sie diesen Versuch für ethisch vertretbar hält. Und da ist natürlich immer die Frage, wie macht man das denn eigentlich vernünftig? Da sind schon Bücher darüber geschrieben worden, große. Und irgendwie gibt es aber ja keinen Plan, wo man sagt, das ist jetzt der Weg, den man gehen muss. Genauso macht man es. Und dann kommt man am Ende, zieht man einen Strich drunter und hat eine Zahl oder was auch immer und sagt, das ist plus 10, also genehmigen oder minus 10, ablehnen.
Das ist natürlich der Wunsch, ne? Dass man so
Ja.
etwas, einen Automatismus, einen Algorithmus zusammenkriegt. Da gibt es jetzt viele Punkte dazu zu sagen.
Ja.
Natürlich den ersten, den ich erwähnen möchte, auch da ein bisschen abzugrenzen vom Tierversuchsrecht. Das geht zurück schon bis Aristoteles und in der Geisteswissenschaft ist es halt so, dass auch manche Einsichten sehr lange plausibel sind, dass wir uns von ethischen Urteilen, also vom ethischen Urteil und von dem Prozess, wie man ein ethisches Urteil fällt, nicht die Genauigkeit erwarten dürfen, wie in der Mathematik zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen schon eine alte Geschichte, alter Hut in der Philosophie, dass man sagt, in der Ethik dürfen wir uns nicht erwarten, dass wir da so genau auf Punkt und Komma durchrechnen können. Erster. Das heißt, da muss man die Erwartungen schon ein bisschen denken. Zweiter Punkt, wenn, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn es um die Schaden-Nutzen-Analyse geht, kommt sofort diese Idee, dass die größte Plausibilität für die Rechtfertigung über einen praktischen Nutzen kommen würde. Sobald man das macht, ist man sozusagen mit einem Fuß im Problem drinnen, weil man Versprechungen in den Kauf nehmen muss, die man gegebenenfalls nur sehr schwer oder nur mit ganz geringen Wahrscheinlichkeiten halten kann. Und das fällt einem früher oder später auf den Kopf, jetzt
Ja.
ganz kurz gesagt. So, und jetzt noch eine dritte Komponente. Es tut mir leid.
Auch ähnlich leid.
Wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in Wissenschaft noch zunehmend erodiert. Ja, also wenn man den Eurobarometer-Studien jetzt von, ich glaube, das war vor 2 Jahren, glaubt, dann ist gerade Österreich und Deutschland sind zwei Länder, in denen ist die Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaft arg in Zweifel gezogen wird von Nichtwissenschaftlern. Und wir haben jetzt gerade in Österreich auch ein großes Projekt das heißt Knowledge in Crisis. Und ich also Wissen in der Krise. Ich glaube, wir sind im Zeitalter Fake News, natürlich Verschwörungstheorien hin und her. Und wir haben sozusagen noch eine Komponente jetzt drauf gekriegt für die Schaden-Nutzen-Analyse. Also jetzt soll ein Nutzen generiert werden, der praktisch ist, den kann der Forscher gar nicht im engen Sinn leisten. Ja? Dann kommt noch dazu, dass man der Wissenschaft ohne dies nicht mehr so wirklich vertraut, ja, oder nicht alle, aber doch markante und signifikante Teile der Gesellschaft da einen Vertrauensverlust empfinden. Genau, und in diesem Konvolut, in diesem Mischmasch bewegen wir uns da. Und da tut man eben gut daran, die Dinge gut auseinanderzuhalten. Deswegen gleich mein erster Hinweis von vorhin: Auseinandernehmen, praktischer Nutzen und Wissensproduktion. Weil für die Wissensproduktion kann ich einen Forscher natürlich verantwortlich machen. Und auch da haben wir Schwierigkeiten mit Reproduktionskrise, und so weiter. Das brauche ich nicht, in diesem Kontext ventilieren. Aber da liegt etwas innerhalb der Verantwortung von Forschern und Forscherinnen natürlich, wo man wirklich zeigen können sollte, dass man hier ja auf höchstem Niveau arbeitet. Aber da kommen wir eh noch tiefer rein jetzt.
Kann das sein, dass das ein inhärentes Problem der Naturwissenschaft ist? Weil es ist ja immer so, dass die Naturwissenschaft entwickelt sich ja immer weiter. Das heißt, wir haben eine Theorie, die trifft dann meistens erstmal zu auf allgemeine Dinge. Und dann werden wir immer spezifischer und stellen fest, was weiß ich, in der Physik, wenn wir in die kleinsten Teilchen gehen, verhalten die sich plötzlich ganz anders, ja? Also wir haben immer so eine Aussage, die wir machen, die gilt auch meistens. Und dann später kommen wir immer mehr auf die Ausnahmen und da sind die Spielregeln möglicherweise ganz anders. Das heißt, Naturwissenschaft lebt davon, dass wir immer wieder Hypothesen erstellen, die immer wieder erneuert werden. Das heißt, wir müssen halt irgendwann zugeben, ja, es werden nicht nur die Gene vererbt, es wird auch epigenetisch was vererbt. So mein Lieblingsbeispiel, das ist neu, ja. Und dann sagen alle, ja, das haben wir doch immer gewusst, ne, dass es so ist. Aber es ist halt ein Unterschied zu glauben, dass das so ist und das wirklich wissenschaftlich zu zeigen. Und ich glaube, das macht es auch schwierig für die Wissenschaft, also diese Glaubhaftigkeit zu behalten, oder?
Ja,
Was sagen Sie
vielen
dazu?
Dank. Ja, schönes Thema meines Erachtens. Wo soll man beginnen? Ja, ich fange mal da an. Die Wissenschaft macht Wissenschaft, Politik soll Politik machen. Und wenn man sich jetzt fragt, und gerade in der letzten Zeit, Corona und hin und her, da sind Sachen gerne mal drunter und drüber gegangen in der Hinsicht. Und das ist sehr schade,
Ja.
weil suggeriert wurde, ich möchte das nur ganz kurz machen, obwohl es ein großes Thema ist, dass man politische Entscheidungen durch wissenschaftliche ersetzen könnte. Also, man hat Experten gefragt, was sagt ihr denn? Und hat das identifiziert mit, so werden wir politisch entscheiden. Und da ist eine große Schwierigkeit, nämlich drinnen, da wird suggeriert, dass Wissenschaft Eindeutigkeit herstellen könnte. Wie Sie es gerade gesagt haben, das macht, wenn Wissenschaft vieles macht, aber Eindeutigkeit herstellen sicher nicht, ja, sondern vorläufig gut begründete Daten liefern, die dann sich halten, aber das ist immer falsifizierbar. Immer
Ja, genau,
falsifizierbar. Ah, ja,
ja.
das muss ich betonen. Und an der Stelle haben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft eben ein Versprechen zu viel oder zu unklar gemacht, was wir uns nämlich von Wissenschaft erwarten dürfen. Ich sage zu meinen Studierenden immer gerne, ja, also wer Wissenschaft macht, dem muss die Uneindeutigkeit gefallen, weil was wir in der Wissenschaft machen, ist die Verwaltung von Uneindeutigkeit und Wahrscheinlichkeiten und nicht die Schaffung von Eindeutigkeit. Wer Eindeutigkeit will, muss in die Politik gehen, ja? Weil dort wird Eindeutigkeit hergestellt. Auf der Grundlage in demokratischen Strukturen, auf der Grundlage von Mehrheiten hoffentlich. Ja? So, das ist mal der erste Punkt an der Stelle. Ja? Und da kommt schon zu Vermischungen, wo man aufpassen muss, meines Erachtens. Damit man hier, dass Wissenschaft gut ihren Job machen kann und Politik den anderen Job gut macht.
Ist
Das
das
ist
was, was die Wissenschaft besser kommunizieren muss, vielleicht?
also schlechter, Entschuldigung, aber schlechter kommunizieren kann man es ja wohl gar nicht.
Ich gebe so viel Mühe mit unserem kleinen Podcast hier und dann fallen Sie uns so in den Rücken, ist ja
Nein,
unglaublich.
also das sind ja sehr löbliche Initiativen, so würde ich sagen. Das, ja, also nein, das war jetzt natürlich ein bisschen buschikos und auch nicht ganz ernst gemeint. Aber tatsächlich, glaube ich, ist da wirklich viel Luft nach oben. Aber man darf, das ist eben der Punkt, wenn man sagt, die Falsifizierung ist doch das Kern, ist doch der Kern von redlicher Wissenschaft. Und dann zu sagen, wir schaffen Eindeutigkeit, da wird es problematisch. Und genauso, jetzt komme ich wieder zurück zur Nutzendimension, genauso mit dem Versprechen von Nutzen. Wenn ich schon weiß, was rauskommt beim Tierversuch, genau genommen, darf ich den ja gar nicht machen. Ja? Das heißt, das Versprechen ist immer eines, das mit Wahrscheinlichkeiten behaftet ist. Weil wenn ich schon weiß, dass der Nutzen rauskommt, dann brauche ich die Forschung gar nicht mehr machen. Ne? So, aber da muss man sehr vorsichtig sein, auch in der Argumentation für den Nutzen und was da plausibel und was da problematisch ist.
Ja, das bringt mich jetzt wieder so ein bisschen zurück zu dem gewünschten Algorithmus, den wir da haben, wenn
Ja.
wir prüfen wollen, ob wir einen Tierversuch machen dürfen. Weil so ein paar Checkboxen gibt es ja schon, die man abarbeiten kann und muss. Und da kommt ja dieses 3R-Prinzip ins Spiel. Also die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen das natürlich, aber Replace, Reduce, Refine, diese drei englischen R, das ist ja schon ein Thema, wo man sagen kann, okay, es gibt Bedingungen, es gibt Kriterien, an denen wir einen geplanten Tierversuch messen können, ne? Also, und die wir einbeziehen müssen in die ethischen Überlegungen. Das heißt, ne, hattest du gerade schon gesagt, Tierversuch nur dann, wenn es gar keine Alternative gibt.
Zum
Und
Beispiel.
natürlich müssen wir möglichst wenig Tiere einsetzen und wir sollen natürlich die Belastung auch nicht unnötig irgendwie hoch haben, sondern es soll möglichst minimale Belastung eben sein. So,
So.
aber kommen wir damit hin? Also, ist die Frage.
So, gleich wieder in die Differenzierung.
Ja.
Die 3R, die sind natürlich sind ein wichtiges Konzept, haben sich durchgesetzt, sind jetzt rein sedimentiert in Policy Papers, Gesetzen, überall. Ja, das passt. Drin. Aber Vorsicht natürlich. Also zuerst einmal, wir haben vorher über die ethischen Erwägungen bzw. als ethische Aspekte bei der Schaden-Nutzen-Analyse gesprochen. Da geht es ja in der Sprache der Juristerei um die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Ja, das ist nach der drei Schritte der vorgelagerten Prüfung der Geeignetheit, Zweckmäßigkeit, gelindertes Mittel und so weiter. Und da muss man jetzt aufpassen, die 3R liegen natürlich auf der Ebene des gelindesten Mittels. Ja, also wenn ich weiß, ich habe ein Versuchsziel oder ein wissenschaftliches Ziel, das ich erreichen möchte, dann schaue ich, wie komme ich mit möglichst geringen Belastungen aus. So kann man es zusammenfassen. Und da sind die 3R super. Die Schweizer haben das mal ganz plausibel die instrumentelle Unerlässlichkeit genannt. Also wenn ich weiß, ich möchte das Ziel erreichen und das Ziel stelle ich jetzt nicht in Frage, dann schaue ich, wie ich am möglichst wenig Belastungen generieren kann und dann kann ich das auch erreichen. Ja. Auch ein bisschen burschikos oder provokativ gesagt, das ist so eine Ja-Aber-Position. Ja, wenn wir nur wissen, dass der wissenschaftliche Zweck wichtig und gut ist, dann schauen wir, dass wir möglichst wenig Belastungen haben und dann passt es. Davon zu unterscheiden, Schweizer Begriff, ist die Goal-Oriented, also zielorientierte Erforderlichkeit. Die sagen dann, eine andere Dimension ist es zu fragen, ist dieses wissenschaftliche Ziel es überhaupt wert, diese Belastungen in Kauf zu nehmen? Und da kommen wir auf die Ebene und in die Gegend der Schaden-Nutzen-Analyse. Und da muss man eben unterscheiden, was man da gerade verhandelt. Geht es um die 3R, die wichtig und, verstehen Sie nicht falsch, das ist eine ganz wichtige tierschutzrelevante Kategorie, die auch im Gesetz natürlich, in Gesetzen ist. Ja. Da geht es um instrumentelle Unerlässlichkeit oder Erforderlichkeit. Und bei der Schaden-Nutzen-Analyse geht es sozusagen im Bild gesprochen, machen wir einen Schritt zurück und schauen, zahlt sich das eigentlich aus? Können wir es vertreten, diese tierlichen Schäden und Belastungen in Kauf zu nehmen für unsere Ziele? Das andere ist ein anderer Modus.
Ja.
Da muss ich noch einen Punkt noch dranhängen. Tut mir leid, wird immer so schnell komplex. Aber der Herr Beckers hat vorhin eben gesagt, die Natur der Naturwissenschaften. Ja? Und wenn wir jetzt mit der Genetik anfangen, auf einmal kommen wir drauf, ja, jetzt haben wir doch halbwegs Wissen beieinander, kommen wir drauf, hoppala, Epigenetik. Ja? Und you name it. Und weiter geht's und weiter geht's. Und da muss man jetzt sagen, ja, wenn man das jetzt zusammennimmt, die Natur der Naturwissenschaft und die 3R, dann wird das niemals dazu führen, dass wir aufhören mit Tierversuchen. Warum nicht? Das Wissen, also wenn wir uns jetzt Wissen vorstellen, wie in einem Gefäß, also jetzt stellen Sie sich vor, eine Tasse mit Wasser und das Wasser, da drinnen wäre jetzt das Wissen. Und wir würden das mit jedem Tierversuch ein bisschen ausschöpfen. Ja? Und wir haben immer mehr Wissen und immer weniger Nichtwissen. Und irgendwann ist die Tasse leer. Ja? Und dann haben wir alles erforscht und alles Wissen.
So
So
funktioniert es eben
funktioniert es
nicht.
eben nicht.
Nein.
Genau. Genau wie der Herr Beckers das vorhin gesagt hat, so funktioniert es eben genau nicht. Vielmehr stimmt das Bild, Sie nehmen einen Teelöffel raus und sie kippen einen Kübel in eine Badewanne rein. Ja? Und dann nehmen sie einen Kübel aus der Badewanne und ein Tankschiff mit Wasser in den See. So ist die Dimension eher. Ja? Die Naturwissenschaftler können ein Lied davon singen. Deswegen werden natürlich die Forschungsfragen immer mehr und mehr und mehr. Und das heißt, auch wenn man noch so viel 3R in die Welt bringt, die Forschungsfragen werden uns nicht ausgehen. Ja, und immer Neues. Also das wäre eine Illusion, dass wir mit den 3R irgendwo zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, so, und jetzt können wir auf die Tierversuche oder auf die Forschung mit Tieren komplett verzichten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also sagen wir mal so,
Das ist
diplomatisch.
richtig.
Obwohl, und das möchte ich gleich dazu sagen, in der Richtlinie auch steht, dass das langfristige Ziel das Phasing out ist. Ne? Oder nicht in der Richtlinie, aber in der Richtlinie steht, letzten Endes sollen keine Tierversuche mehr verwendet werden. Ne?
Aber wie komme ich dann jetzt dazu, diese Frage zu beantworten? Ist es das Ziel überhaupt wert?
Ja, damit setze ich mich seit ja, mittlerweile über 10 Jahren intensiv auseinander. Ich habe ja damals, als ich hier angefangen habe in Wien, den Auftrag gekriegt, als die Richtlinie frisch, also in der Umsetzung war, einen Kriterienkatalog zu entwerfen, zu erstellen, um die Schaden-Nutzen-Analyse für einen Verordnungstext zu operationalisieren. Ja, und da war tatsächlich die Idee, eine Quantifizierungsmethode zu bauen. Sozusagen, wenn man einzelne Kriterien bewertet und schön beisammen hat, dass man dann, wenn man es ausfüllt, einen Strich drunter machen kann und dann weiß ich, darf ich nicht. Also, oder empfehle ich der Behörde, um das genau zu sagen, empfehle ich der Behörde, bewilligen oder nicht zu bewilligen, ja, als Kommission. Und wir haben das dann auch versucht und ich muss sagen, dass ist schwierig und wir haben das dann auch in einem Paper zusammengetragen, Benefit Analysis, what is the added value, gemeinsam mit Anna Olsen aus Portugal und Peter Sandö aus Dänemark, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt, ja, wie ist das eigentlich? Wir haben momentan in den Kommissionen so ein Diskursmodell und der Wunsch ist aber so ein metrisches Modell, also so wie ein Bewertomat. Also ich tue die Infos rein, ziehe einen Hebel und dann weiß ich, was rauskommt. Ja? Und unsere Position, die wir dort vertreten und argumentieren, ich glaube, gut begründen, ist einen Merger, also eine Verbindung. Ja? Also dass eine Kommission, die sollte nicht nur sozusagen irgendwas diskutieren, sondern anhand von und entlang von Kriterien, um zu einer guten Einschätzung zu gelangen. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage, wie ist die Kommission besetzt und hin und her. Großes Thema, ja. Aber grundsätzlich einmal entlang einer Kriteriologie, entlang einer Struktur zu diskutieren, weil man eben so eine Quantifizierung ist sehr unwahrscheinlich, dass man die hinkriegt. Gerade vor dem Hintergrund, wie flexibel, Herr Beckers hat es vorhin gesagt, wie unterschiedlich Forschungsziele sind. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass ein Kriterium für alle Forschung passt. Ja? Also one size fits all ist nicht sehr plausibel in der Naturwissenschaft allgemein. Genau, und da eben in diesem Paper vertreten wir diese Idee, dass wir sozusagen kriteriologisch geleitete Diskussionen, das wäre sozusagen die Idee. Und da kommt jetzt eben der Punkt rein, dass wenn man dann Schritt für Schritt durch so einen Antrag, durch so eine Bewertungsidee geht, dann ist das Maximale, was man sich auch erwarten darf, ein begründetes Ermessensurteil. Ja? Also das klingt jetzt ein bisschen wie ein Selbstwiderspruch, aber wir können natürlich schon, und mehr Genauigkeit können wir uns auch nicht erwarten, begründen, aber ein Ermessensurteil. Ja? Das ist kein reines Bauchgefühl und das darf es auch nicht sein, weil da geht es um Normunterworfene, die einen Antrag stellen und dann anhand von geltendem Recht beurteilt werden müssen. Das heißt, es darf auch gar keine Willkürentscheidung sein, sonst ist es schlicht nicht rechtskonform, also oder rechtsstaatlich. Deswegen muss es ein begründetes Urteil sein, aber der Spielraum ist für das Ermessensurteil schon gegeben. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist meines Erachtens die Transparenz. Ja.
Ja, also das finde ich wirklich interessant, dieser Gedanke, dass man halt diese Entscheidung quasi strukturiert, dass man da irgendwie analytisch dran geht, so würde ich es mal formulieren. Aber, und daher kommt vielleicht dann auch dieser Begriff des Ermessens. Es ist ja so, dass Menschen natürlich auch bestimmten Dingen unterschiedliche Werte zugeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich eine Injektion in der Maus würde ich als leichte Belastung empfinden, weil das kennen wir alle, wir kriegen auch mal eine Injektion und da sterben wir nicht dran, das ist alles okay. Ein anderer empfindet das vielleicht völlig anders, dass er sagt, ah, in diesem kleinen Tier mit so einer riesen Spritze und seid ihr verrückt und das Tier weiß ja nicht, was ihm passiert und du weißt, was dir passiert und so. Und da spielen ja dann so persönliche Werte und Moralvorstellungen auch eine Rolle.
Ganz
Ist
genau.
das so, dass das, kann man das akzeptieren, dass das ein Teil dieser, ich sage jetzt mal, dieser Unschärfe in der Abwägung ist?
Es ist jetzt lustig. Danke für die Frage. Ich gebe Ihnen schon eine Antwort, die Sie vielleicht überraschen wird jetzt.
Okay.
Ich bin der Meinung, dass genau diese Unschärfe, nämlich diese ethische Erwägung, eine Unschärfe ist, die nicht sein sollte. Das heißt, ich als Ethiker sage Ihnen jetzt gerade, bitte raus mit der Ethik aus dem Recht. Warum sage ich das? Ein Recht, also ein geltendes Recht, ein Gesetzestext, muss so verfasst sein, dass sich Leute, die Normunterworfenen, dann daran orientieren können. Und jetzt steht in der Richtlinie, dass die Schaden-Nutzen-Analyse durchgeführt werden muss. Da wird der Schadensbegriff zuerst einmal ganz gut definiert mit Schmerzen, Leiden, Schäden, Ängste. Der Nutzenbegriff wird definiert über, muss letzten Endes Menschen, Tieren und oder der Umwelt zugutekommen können. Damit ist die Grundlage schon gemeint, aber das ist nochmal eine andere Debatte. So, und dann steht noch diese lustige Formulierung unter Berücksichtigung ethischer Erwägungen. So, und jetzt frage ich Sie, was soll denn das heißen? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es problematisch wird, meines Erachtens. Weil, also stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen, ja, und Sie stellen einen Antrag bei der Behörde, dass Sie eine Baugenehmigung wollen. Und da steht, ja, und wir müssen nur die ethischen Erwägungen berücksichtigen. Dann wäre meines Erachtens die einzig sinnvolle Antwort zurück, ich möchte wissen, was das ist, ja,
Ja,
diese
klar.
ethischen Erwägungen. Und wenn ihr eh wisst, was das ist, dann bitte schreibt es rein, dann kann ich das gleich bei der Beantragung mit adressieren. Und da haben wir momentan eine Blackbox drinnen in der Schaden-Nutzen-Analyse, die ich wirklich auch problematisch finde. Weil ein Normunterworfener ist natürlich darauf angewiesen, sich zu den richtigen und geeigneten Kriterien zu verhalten bei der Antragstellung. Und die Behörde sollte auch an solche transparenten Kriterien gebunden sein. Und jetzt habe ich gerade ein Paper veröffentlicht, gemeinsam, also ein Erstautor ist Doktorand von mir, also ich bin nur Letztautor, und wir haben die Schaden-Nutzen-Analyse Policy and Guidance Documents europaweit recherchiert und uns angeschaut. Der Titel der Publikation ist nicht um Werbung zu machen, sondern um das Problem zu markieren, ist Mission Impossible Accomplished? Fragezeichen. Ja, und da sehen Sie schon, in welche Richtung da die Reise geht. Wir haben relativ schnell gesehen, dass für diese Operationalisierung der Schaden-Nutzen-Analyse wenig Material vorhanden ist, wenig Unterstützung für Normunterworfene da ist. Und jetzt komme ich, und wir haben das in Domains unterteilt, welche Aspekte hier zu adressieren sind. Und einer davon war diese ethischen Erwägungen. Und die Niederländer, die haben das drinnen, interessanterweise, in den Antragsunterlagen und sagen, ja, da muss man sich halt auch die ethischen Erwägungen, die kann man da auch mit beschreiben. Und jetzt halten Sie sich fest, dann auf die Frage, also in dem Guidance-Dokument steht auch drin, was das ist. Nämlich, die sagen dann deontologische Ethik, konsequenzialistische Ethik oder Tugendethik. Jetzt für die Nicht-Ethiker unter uns,
Ja.
Tugendethik, da geht es um die Bewertung des Charakters zum Beispiel. Ja? Ich komme zurück auf das Beispiel, wenn Sie um eine Baugenehmigung ansuchen. Ja, wenn die Behörde sagt, ja, Entschuldigung, Sie sind aber ein schlechter Mensch, deswegen dürfen wir es nicht bauen, dann haben Sie jeden Grund, dieses Behördenverfahren in Zweifel zu ziehen. Ja? Und da ist eine Schwierigkeit. Ich glaube, die Niederländer handhaben das hoffentlich auch nicht so. Ja? Also sage ich jetzt gerne zur Verteidigung der Niederländer. Aber da haben wir ein Einfallstor für, ich sage mal, zurückhaltend und diplomatisch für eine vielseitige Interpretation. Und dann kommen wir genau auf den Punkt, den Herr Beckers vorhin schon gesagt hat. Dann sind wir im Bereich der subjektiven Einschätzung und dann wird es auch problematisch. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass man sagt, wenn es in ein Gesetz kommt, dann bitte sollten wir wissen, was wir damit meinen. Und sonst lassen wir es lieber draußen. Und das sage ich als Ethiker und gerade mit dem Ethikbegriff, weil der viele Assoziationen weckt, muss man sehr, sehr aufpassen. Also zum Beispiel Würdebegriff, ne? Also ist ein ethischer, könnte man durchaus als ethische Erwägung thematisieren. In der Schweiz gibt es die Tradition, Würde der Kreatur, auch im Tierschutzgesetz, ja, sollen jetzt die Deutschen, also im Behördenverfahren, soll jetzt die Würde der Kreatur hier eine Rolle spielen? Also ich denke nicht, weil es nicht im Gesetz steht. Ja, ich bin aber, diesen letzten Satz erlauben Sie mir noch, damit sage ich nicht, dass Ethik und Recht nichts miteinander zu tun haben. Ja. Ethik muss natürlich auch schauen, ob geltendes Recht ethische Ideen, Konzepte realisiert. Und diese Reflexion von geltendem Recht ist natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe von Ethik. Ja, das noch zum Abschluss dazu.
Ja, aber jetzt haben Sie mich doch ein bisschen verwirrt, Herr Grimms. Jetzt müssen Sie mich noch mal abholen, weil das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das klang jetzt für mich doch so, als sollte es Ihrer Ansicht nach also eine genau arithmetisch berechenbare Wippe geben zwischen Schaden und Nutzen. Und vorher hatte ich so verstanden, dass es immer eine Abwägung bleibt. Können Sie diesen Widerspruch in mir irgendwie ein bisschen auflösen oder muss ich den einfach so akzeptieren?
Ich glaube, das Bild der Waage ist falsch, weil die
Okay.
Waage suggeriert klare Kriterien, die wir sozusagen wirklich mit Kilo zum Beispiel, ja, ausdrücken können und dann sagen, okay, da haben wir ein halbes Kilo und da haben wir 750
Genau,
Gramm, das
ja.
wissen wir. Das ist, glaube ich, das falsche Bild für die Schaden-Nutzen-Analyse. Ich bin jetzt
Okay.
gerade mit einer Masterarbeit auch dran, dass wir dieser Metapher, das ist ja nur eine Metapher, ja, wie versuchen, darüber nachzudenken. Ich glaube, das verursacht ganz viel Unheil, dass wir über
Ja.
Nutzenerwägungen im Bild der Waage nachdenken. Weil sobald Sie die Waage haben, sagen Sie, da gibt es zwei Komponenten, die muss ich übersetzen in Kriterien,
Ja.
dann muss ich schauen, wie werden die erfüllt und dann brauche ich noch eine Einheit, mit der ich die beiden vergleichen kann.
Genau, ja.
Nichts
Ja.
von dem haben wir. Nichts von
Okay,
dem
wird auch
haben
nicht funktionieren, glaube ich.
wir.
Aber haben Sie ein anderes Bild?
Ich
Ein besser passendes Bild?
Ein Bild noch nicht, muss ich zugeben.
Okay.
Den Begriff begründetes Ermessensurteil, ja. Ja. Und meine methodische Antwort ist die Kombination von also von Diskursmodellen, in dem sich ja schon kundige Leute, aber vielleicht auch Laien, nochmal eine andere Baustelle, die Schweden haben ja 50% Laien in ihrer Kommission zum Beispiel. Und da gibt es, ja, das ist auch wieder große Diskussion. Mein Punkt ist, so eine Kommission sollte transparent arbeiten auch können. Das heißt, anhand von Kriterien, anhand von einem Prozedere arbeiten, diskutieren, Ergebnisse dokumentieren, damit man nicht nur, und jetzt ist natürlich jetzt gehen die Alarmglocken los, damit es nicht nur bei einer Plausibilitätsprüfung bleibt, sondern auch einem Urteil.
Okay.
Also ja, also
Eine
vielleicht stimmt das Bild, das hast du gerade auch schon gesagt, das Wort Blackbox, ja. Also man gibt was rein, dann passiert ein bisschen Magie und dann kommt irgendwie ein Urteil hinten raus. Und man will aber diese Blackbox immer kleiner machen, ja, durch diese Struktur, durch die Kriterien. Also es wird eine kleinere Blackbox, aber am Ende bleibt immer noch irgendwie so ein Würfel über, wo dieses Ermessen eine Rolle spielt.
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber ich finde es gut, finde es schon einen guten Vorschlag. Also weg vom moralischen Zaubern, das ist mal der erste Punkt. Und die Blackbox vielleicht eine stärker transparente Box, sodass ich weiß, was da drinnen passiert. Da wird es immer Unschärfen geben. Das ist auch gut so. Ja? Aber dann bitte transparent machen, deutlich machen, damit ein Normunterworfener auch weiß, woran er ist. Also so
Ja,
ist.
damit kann ich leben.
Ja.
Aber deswegen sage ich das nicht, nur damit Sie dann auch
Ja, das
damit
ist mir schon klar.
reden. Ich weiß, es wird gerade lang und auf die Gefahr hin, dass es noch ein bisschen länger wird, aber einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, weil mir der sehr, wirklich sehr wichtig ist. Weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, in einem bestimmten Framework, sage ich mal, unter bestimmten Rahmenbedingungen sagen wir, okay, wir akzeptieren, wir machen diese Schaden-Nutzen-Analyse, wir akzeptieren, wir machen 3R und wir sehen den Nutzen und dann ist das unter bestimmten Bedingungen eben, wenn man all das gemacht hat, ist es okay. Es gibt aber ja auch dieses ganz andere Framework, was von vornherein sagt, also diese Abwägung und diese Kriterien, das brauchen wir alles gar nicht. Das dürfen wir nämlich alles gar nicht machen. Das machen wir ja bei Menschen zum Beispiel auch nicht. Wir sagen ja nicht, das wäre ja total nützlich, wenn wir irgendwie invasive Forschung an Menschen machen. Deswegen ziehen wir irgendwelche Gefangenen, her und machen dann denen Experimente. Aber bei Tieren machen wir das und dürfen wir das. Das ist ja sozusagen dieser tierrechtsbasierte Ansatz, oder wie auch immer,
Ja.
man das wahrscheinlich nennen würde. Und er sagt, diese ganze Abwägung, das dürfen wir eigentlich gar nicht machen. Wie würden Sie das sehen? Es scheint ja so ein bisschen so Mainstream in der Tierethik gerade zu sein, wenn
Ja,
oder es täuscht dieser Eindruck.
erst einmal nur, weil es viele sagen, heißt es noch lange nicht, das stimmt. Ja, also auch wenn es die Mehrheit sagt, heißt es noch nicht, das stimmt. Damit möchte ich aber auch nicht sagen, dass der Tierrechtsansatz falsche Idee ist. Aber gleich da nochmal anhängend. Genau, Tierrechtsansatz. Das wäre jetzt so ein typisches Beispiel. Wenn Sie in der Kommission jetzt ethische Erwägungen berücksichtigen und da ist jetzt ein Tierrechtsansatz vertreten über ein Kommissionsmitglied, dann ist die Frage, was tut diese Person da drinnen? Also ist das noch im Sinne des Gesetzes oder nicht, dass so jemand in der Kommission mit drinnen sitzt? Jemand, der komplett sozusagen gegen, also der keine mögliche Rechtfertigung von Tierversuchen anerkennen würde. Umgekehrt genauso. Auch jemand, der sagt, Tiere zu verwenden ist komplett, also das sind nur irgendwelche, so wie Heferl oder Tassen und Ressourcen für uns. Auch der hat nichts verloren oder die hat nichts verloren in der meines Erachtens in der Kommission. Also, und das meine ich mit diesem Problem, wenn man Ethik in Rechtstexte bringt. So, aber jetzt dein Punkt mit der Tierrechtsposition. Da glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht vergisst, dass auch die aktuelle Richtlinie und auch die europäischen, also die Gesetze der Mitgliedstaaten schon so gestrickt sind, dass der Tierversuch eine Ausnahme, eine legitime Ausnahme darstellen. Also eigentlich ist die Verwendung nicht legal, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, wir sind rechtlich eigentlich schon näher am Tierversuchsverbot als an der Erlaubnis. Das muss man schon auch immer mitnehmen bei diesen Debatten. Deine Frage macht aber deutlich, dass es momentan schon noch anders gelebt wird auch, ja? Und dass wir uns da noch ein Stück weit hinentwickeln müssen. Ich möchte es nochmal deutlich machen. Ja, aber oder nein, aber. Wenn ich sage ja, aber, dann schaue ich, es passt schon, und dann schaue ich nur, dass möglichst wenig Belastungen daherkommen. Es ist eine andere Perspektive zu sagen, grundsätzlich verboten und jetzt begründe ich die Ausnahme. Ja, das sind zwei unterschiedliche Denkstile und wir sollten uns, glaube ich, an den zweiten gewöhnen, auch weil es rechtlich schon so ist. Und warum sage ich das als Ethiker? Es gibt dieses schöne Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine paradiesische Welt, ja, in der es mit allen gut gehen. Alle sind jeden Tag nur happy von früh bis spät. Ja. Die kommen aber unter einer Bedingung, dass nämlich ein Mensch unverschuldet darunter leidet, dass das allen anderen gut geht. Ja? Jetzt könnte man konsequenzialistisch im Bild der Waage sagen, ja, es stellt sich doch leicht dafür. Ja? Ist doch wunderbar. Aber es bleibt das Unbehagen. Es bleibt das moralische Problem, dass wir sagen, hey, das ist doch ungerecht, dass der eine für uns da leiden muss, unverschuldet. Ja? Und da haben Sie genau den Punkt, ja, dass wir, wenn wir mit Ja, aber einsetzen, suggerieren wir, dass sobald wir abgewogen haben, alles in bester Ordnung ist. Aber die Tiere sind belastet. Und das ist damit nur, weil es gerechtfertigt ist, nicht aus der Welt. Und da finde ich die lebensnähere Position das Nein, aber, weil darüber deutlich bleibt, dass diese Tiere die Belastungen vielleicht begründet, aber trotzdem diesen Belastungen ausgesetzt sind. Und
Ja,
das
aber
ist nicht
das ist ja, glaube ich, auch, das haben Sie auch gerade schon gesagt, ich glaube, das ist ja de facto so. Weil ich meine, also Paragraph 1 ist ja, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Damit geht es ja los. Das ist ja erstmal das Nein. Und dann
genau.
kommt ja, aber, ja, dann darfst
Genau.
du. Ne? Also eigentlich sind wir in dieser Situation, zumindest was das Rechtliche angeht.
Genau. Ja. Und in der Tierethik, das ist sicherlich so, ist die Tendenz ganz klar dorthin. Ja? Also, und die Gründe, also Richtung Nein, aber. Also, das ist schon solide, lässt sich das begründen.
Ja, Herr Grimm, also ich glaube, wir müssen Sie fast nochmal einladen. Ich habe noch eine ganz lange Liste von Fragen, die ich eigentlich gerne stellen würde oder wo ich mich einfach gerne mit Ihnen mal drüber unterhalten würde. Also
Beides
schauen wir
ist
mal,
möglich.
vielleicht fragen wir nochmal an bei Ihnen und dann schauen wir mal, ob Sie sagen, nee, also mit denen will ich nichts mehr zu tun haben oder ob Sie sagen, ja, gut, das tue ich mir nochmal an. Wunderbar.
Das ist ja sehr angenehm, mit Ihnen zu reden. Und ja, es gibt ja mir auch die Möglichkeit, da wieder frisch nachzudenken und das vielleicht auch ein bisschen besser dann auch nachfragen, wie Sie das machen, Herr Beckers, auch nochmal zu formulieren. Also eigentlich sehr gerne, würde ich sogar sagen. Und ganz ehrlich, ist nicht das erste Mal, dass beim Podcast die Leute dann gesagt haben, ich glaube, wir brauchen eine zweite
Ja, das stimmt.
Runde.
Gut. Roman, aber da
Ja.
würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf,
Ja,
oder?
ich fürchte auch, wir müssen für heute den Deckel drauf machen, auch wenn bei mir die Liste eigentlich noch lang ist von Themen, die es da eigentlich zu klären gäbe und wie wir jetzt auch vielleicht in der letzten Stunde gemerkt haben, gar nicht alles klären können letztendlich. Aber wir können es adressieren, wir können es besprechen, wir können es diskutieren, strukturieren vielleicht. Genau, aber für heute, glaube ich, müssen wir den Deckel drauf machen.
Deckel drauf.
Deckel drauf.
Also, Deckel haben wir drauf, wunderbar. Aber so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen, sagte Marcel Reich-Ranicki immer am Ende des literarischen Quartetts. Ich glaube, das passt hier auch ganz gut. Und ja, bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Das war, glaube ich, eine sehr intellektuell anstrengende Sendung, aber ich fand es super interessant, habe viel gelernt. Roman, was sagst du?
Ja, ganz, ganz vielen Dank, lieber Herwig, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute mit dir diskutieren konnten. Und wie gesagt, vielleicht gibt es in Zukunft noch mal einen Teil 2. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann abonnieren und die Glocken drücken auf der Podcast-App eures Vertrauens. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Wiederschauen, hat mich sehr gefreut.
Vielen, vielen Dank und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.